Welche Chancen bieten sich im Customer Service für die Optimierung von Kundenerlebnissen durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz? Und interagieren wir Konsumenten und Kundinnen bald nur noch mit KI-Agenten, wenn es Probleme gibt? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Präzise zum vierten Teil der Miniserie zu KI. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Meine heutige Gesprächspartnerin, Monika Staubli, Senior Account Executive bei Genesys. Herzlich willkommen, Monika.
Herzlich willkommen und hallo Daniel, danke für die Einladung.
Ja, bitte. Ja, Monika, du bist, wie bereits erwähnt, Senior Account Executive bei Genesys und zudem Vertical Lead für die Branchen Healthcare und Insurance. Du begleitest große, globale Unternehmen bei ihren CX-Transformationen. Außerdem bist du Vorstandsmitglied bei der Swiss Contact Center Association, callnet.ch. Und als diplomierte Lehrerin und Dozentin aus Leidenschaft verbindet Monika ihre umfassende Erfahrung in Vertrieb und Marketing mit praxisnahem Know-how in diversen Kursen und Ausbildungen. Ja, was sollten unsere Zuhörerinnen noch von dir wissen, Monika?
Vielleicht etwas, das gerade auffällt, sobald ich anfange zu sprechen. Ich bin Schweizerin mit Migrationsvordergrund. Also etwas, was gerade auffällt, mein Name klingt sehr, sehr schweizerisch, mein Akzent aber doch ein bisschen weniger und verrät, dass ich ursprünglich aus Polen komme. Ich bin in Polen groß geworden und in der Schweiz lebe ich seit 15 Jahren. Zudem bin ich eine begeisterte Zumba-Instruktorin und darf eine tolle Gruppe bei der ASVZ jeden Montag leiten. Also Party Time jeden Montag um 18 Uhr, das mache ich, das ist auch eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir. Und sonst, privat bin ich die Mama von zwei Tornados, also da zu Hause gibt es auch
ganz schön, das kann ich mir vorstellen. Wofür steht ASVZ?
Das ist der akademische Sportverband Zürich. Und es bietet einfach Sportangebote für alle Hochschulen von Zürich, Uni Zürich, LTH, Hochschule Winterthur, also alle Hochschulen in Zürich.
Das ist sehr schön. Ja, was zeichnet deiner Meinung nach eine gute Customer Experience aus? In zwei bis drei Sätzen bitte.
Klar, also ich lache immer, dass Marketing ist wie ein erstes Date. Und Customer Experience ist, wenn man zu dem zweiten Date eingeladen wird, beziehungsweise wenn die Beziehung sich weiterentwickelt.
Moment of truth.
Bei einem ersten Date. Ja, genau. Bei einem ersten Date kennen wir ja die potenzielle Partnerin oder den potenziellen Partner nicht. Wir dürfen das auch langsam entdecken. Wenn wir aber die Person kennen, wenn ich ja weiß, dass mein Partner kein Fleisch ist, werde ich ihn nicht zu einem Steakhouse einladen. Und genau das widerspiegelt für mich so ein bisschen, was ein gutes Customer Experience ist. Man kann sich das auf einem Beispiel vorstellen. Wenn ich eine Kundin von einer Krankenversicherung bin, ich bin digital unterwegs, ich habe sehr ungern Telefonate mit der Werbung. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass ich mehrere Rechnungen einreiche zum Thema Physiotherapie. Und ich wünsche mir ja nicht, dass sie mich telefonisch anrufen mit den Angeboten und mit Werbung. Aber die Krankenversicherung ruft mich doch an, weil sie bemerkt haben, dass eine Leistung nicht abgedeckt werden kann. Und da rufen sie mich an, um mich proaktiv über etwas informieren, was relevant ist, was mir hilft. Sie können mich dann informieren darüber, zum Beispiel, dass gerade ein neues Angebot gibt, der meinen Leistungen entspricht, aber nicht mit einer generellen Werbung. Also nur in diesem Fall würden Sie mich kontaktieren, telefonisch und nicht mit generellen Masskampagnen. Das ist für mich eine gute Abbildung, was eine gute Customer Experience, also eine Erwartung, dass das Unternehmen den Kunden kennt und deren Referenten kennt.
Ja, schön. Und wie
Das ist schon
unterstützt oder
wichtig.
wo unterstützt Genesis dabei? Nicht alle Leute kennen Genesis. Vielleicht kannst du da noch kurz etwas Werbung machen für Genesis.
Klar, natürlich. Also Genesis ist eine Experience Orchestration Plattform, die man. Und ich mag gerne Genesis beschreiben als Routing Brain. Routing Brain. Das heißt, die Plattform orchestriert Daten aus Engagement-Kanälen, aus Telefonkanal, aus digitalen Kanälen, aus Chat, aus E-Mail. Es orchestriert Daten über den Kunden, die Präferenzen, die behaviorische Daten, die Sentiment-Daten, wie fühlt sich der Kunde, aber auch die Daten über die Mitarbeiter und hilft in der Echtzeit mit der Hilfe dieser Orchestrierung den Kunden mit dem richtigen Mitarbeiter zu verbinden, der auch personalisiert und empathisch helfen kann. Vielleicht ein einfacher Use Case, wenn man als Kunde, wenn ich als Kundin, das ist mir tatsächlich live im echten Leben passiert, wenn ich als Kundin Swisscom anrufe, weil meine Internetverbindung schlecht ist, muss ich mich nicht durch die klassische IVR durchwählen, wo man ja immer, also in klassischen Welt oder in Old World, muss man ja, drücken Sie die 1 für Deutsch, drücken Sie die 2 für
Also,
Französisch,
Entschuldigung,
drücken
IVR
für das
für die,
Swisscom.
die Abkürzung nicht kennen, Intelligent Voice Routing.
Korrekt, 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 genau. Und aktuell bietet Genesis viel modernere Art und Weise von Routing. Also in diesem Beispiel, wenn ich Swisscom anrufe, wird Swisscom oder wird das System dahinten automatisch anerkennen, dass wenn ich Swisscom anrufe, spreche ich normalerweise Deutsch. Und deswegen wird mich VoiceBot automatisch auf Deutsch ansprechen und sagen, erzählen Sie in einem Satz, warum Sie anrufen. Und dann sage ich, meine Internetverbindung ist falsch, ist schlecht. Und dann, was das System macht, es anerkennt den Intent. Es schaut, wie der Kunde da oder die Kundin sich fühlt. Ist der Kunde frustriert? Ruft er wegen Reklamation an? Und dann im Sekundentakt schaut auch, welcher Mitarbeiter hat das Know-how, um mir zu helfen, ist auch entsprechend verfügbar und vorbereitet und befähigt, um mir zu helfen. Und dann in den nächsten Schritt, wenn dieser Routing und wenn diese Connection passiert ist, kann der Mitarbeiter sofort wissen, warum Monika anruft, weil er das schon bereits sieht aus der Transkription. Er sieht, ob die Kundin happy oder unhappy ist. Die Kundin muss sich nicht wiederholen. Ich muss nicht wieder sagen, hey, meine Internetverbindung ist schlecht, sondern der kann sofort personalisiert und empathisch reagieren. Er kann auch entziffern, dass, oh, ich sehe, dass sie haben einen Router, der einen Update braucht. Und so ist der Kunde viel schneller bedient, muss sich nicht wiederholen, was hinaus eine Auswirkung auf Unternehmens-KPIs hat. Und zwar Average Handling Time wird verkürzt, die Kosten sinken, weil der Mitarbeiter weniger am Telefon bleibt und die Kundenzufriedenheit steigt, weil das Anliegen sofort unempathisch und personalisiert gelöst wird. Das ist auf einem einfachen Beispiel erklärt, was Genesis
Ja,
im
sehr
Action
schön.
bedeutet.
Jetzt die Erwartungen der Kundinnen und Kunden, die steigen ja stetig, während viele Unternehmen den Service immer noch primär als Kostenfaktor betrachten. Haben diese Unternehmen nicht verstanden, dass ein exzellenter Service heute ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist? Oder woran mag das liegen, Monika?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es sogar wissenschaftlich bewiesen ist, dass Loyalitätslieder machen halt 2,5 Mal mehr Geld. Das wurde in einer Studie von Harvard Business Review veröffentlicht. Und es ist so, ob die Unternehmen das noch nicht verstanden haben, ich glaube, viele haben es schon verstanden, nur bei den Transformationen denken viele Unternehmen immer noch in Silos. Und letztes Jahr gab es auch eine Befragung bei den CX Leaders
wo sie wurden gefragt, was sind die Barrieren bei den echten Customer Experience Transformationen? Und so viele wie 33% erwähnen eine Silo in der Organisation, also organisatorische Misalignierung zwischen den verschiedenen Departementen. Also man sieht, dass häufig Marketingdepartement oder Marketingabteilung hat andere KPIs, ist anders gemessen als Customer Experience Abteilung. Customer Experience bzw. Service Abteilung ist häufig gemessen als an diesen klassischen operativen KPIs wie Average Handling Time, wie Transfer Rate, Average Speed of Answer. Aber sie werden nicht gemessen an KPIs wie zum Beispiel Loyalität oder Kundenretention. Und das fehlt manchmal bei diesen großen Transformationen. Wenn man ja Technologiewechsel angeht, werden wie immer wieder diese sehr operativen KPIs angegangen und nicht die strategischen, die einen großen Impact auf die Unternehmensresultate und auf die
Ja, es
Revenue
ist
haben.
erstaunlich, ich höre das immer wieder und auch aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, eben die Front Office Abteilungen, wenn man die so nennen darf, eben Marketing, Sales und Service, die sind ja oft eben in Silos organisiert, die agieren in Silos, haben unterschiedliche KPIs, wie du selbst gesagt hast, und zwar nicht im Sinne einer Balanced Scorecard, so dass man, oder im Sinne von Strategy Maps nach Kaplan-Norton, so dass man sieht, welchen Einfluss das eigene Tun und Handeln auf die anderen KPIs hat, sondern wirklich teilweise völlig isoliert. Und wenn du natürlich den Service an Average Handling Time misst, dann, ja, dann werden die versuchen, den Kunden schnell wieder loszuwerden, ob er dann zufrieden ist oder nicht. Es ist ja völlig verkehrt. Und ich sage immer, Marketing investiert da teilweise viel Geld, um ein Marken-Image aufzubauen und der Customer Service, der versaut es innerhalb von 2 Minuten, ja.
Genau, und das, was du erwähnt hast mit dem Average Handling Time, wie kann ich empathisch sein gegenüber den Kunden, wenn ich ja immer nur auf Average Handling Time zuschaue? Das sind häufig die Konflikte, die man sieht und warum die echten Transformationen häufig scheitern.
Ja, genau. Ja, wie steht es denn generell jetzt mit dem Reifegrad betreffend Service Excellence bei Unternehmen im deutschsprachigen Raum? Da hast du bestimmt Zahlen dazu.
Klar, und es gibt das sogenannte Digital Excellence Co Cockpit in der Schweiz. Das ist ein Unternehmen, welches so einen Digital Benchmarking Tool entwickelt hat, und sie messen auch anonym auf eine repräsentative Gruppe von Schweizer Unternehmen, wie sieht der Reifegrad. Und in dem letzten Report sieht man, dass der Reifegrad oder die Digital Excellence ist sehr, sehr relevant in der Schweiz, aber der Reifegrad ist immer noch nicht da. Und lustigerweise in den letzten Monaten oder bereits Jahren gibt es einen mega, mega Hype für KI, für Chatbots, und digitale Interaktionen steigern tatsächlich. Es verschiebt sich die Anzahl von Interaktionen von Voice auf digital langsam. Aber wenn man die Callvolumen in der Schweiz anschaut, die Callvolumen steigern nonstop. Und das ist das Spannende. Genau. Und der Grund dafür ist eigentlich nicht so ganz bekannt. Ich habe meine Vermutung oder meine Theorie, die häufig auch geteilt wird von verschiedenen Consultants. Es gibt ja immer mehr Touchpoints mit den Kunden über verschiedene Kanäle hinweg, also über E-Mail, über Chat, über Chatbot. Und somit hat der Kunde viel mehr Touchpoints. Und häufig kommt es aber dazu, dass diese Chatbots oder die Engagement-Kanäle können das Anliegen doch nicht lösen, und dann landet der Kunde am Telefon,
Wenn er dann die
weil
Telefonnummer
er
überhaupt findet,
versucht.
ja.
Ja, genau. Und wenn er schon am Telefon landet, dann hat er diese mehrere Anliegen nicht gelöst am Laufen. Und dann nutzt er die Zeit am Telefon, wenn er schon mit einem Mensch spricht. Wenn ich sie schon am Telefon habe, dann können wir noch das abklären. Und das wirkt sich auf die
Ja,
Call-Volumen auf,
natürlich.
natürlich.
Ja, aber jetzt eben, du hast jetzt von einer Digital Excellence gesprochen und ich habe eigentlich nach der Service Excellence gefragt. Hast du dazu noch
Aha.
was? Also so Maturity Levels, Maturity Checks, die gibt es ja wahrscheinlich in diversen Unternehmen. Kannst du dazu noch was sagen?
Tatsächlich. Ja, es gibt zum Beispiel so eine Maturity-Check oder eine Studie, die heißt State of Customer Experience, die schaut, wie weit übergreifend über die verschiedenen Kanäle die Unternehmen sind, wie weit sind sie da. Und es ist tatsächlich so, dass nur etwa 30% machen ein echtes Omnikanal oder Omnichannel-Ansatz. Wir bei Genesis haben uns das Thema auch überlegt, weil wir sind eine KI-driven Unternehmen. Es gibt sehr viel KI in Genesis Cloud. Und das seit Jahren, also es ist keine Neuigkeit. Und wir haben uns als Unternehmen überlegt, wie können wir unsere Kunden unterstützen bei diesen echten Transformationen? Wie können wir ihnen helfen, sich zu finden in dem Reifegrad? Und dafür haben wir einen Approach entwickelt, die nennen wir Levels of Orchestration oder die Stufen der Orchestrierung. Es gibt da fünf verschiedene Stufen von null, wo du gar keine Automatisierung hast. Eins, wo du diese Basic IVR hast, eine manuelle Auswahl von Optionen für den Kunden. Dann bei der Stufe 2 gibt es so langsam Voiceboards oder verschiedene zusätzliche Kanäle bei der Interaktion. Bei der Stufe 3 kommt langsam generative KI in den Gesprächen, in den Interaktionen mit den Kunden. Und dann gibt es zu Stufe 4, wo man eine mehr integrierte Orchestrierung hat zwischen Menschen und Maschinen, bis auf Stufe 5, die ganz futuristisch ist und eine volle Automatisierung in Unternehmen
Und
bedeutet.
wo stehen die Unternehmen
Mit
da
diesem Approach.
durchschnittlich in der Schweiz oder in Deutschland? Kannst du dazu was sagen?
Ich sehe, dass die Mehrheit steht eigentlich bei der Stufe 2 oder so langsam 3 durch den Hype von generativer KI. Also viele führen tatsächlich digitale Lösungen ein, Chatbots, Voicebots, aber häufig sind diese Lösungen gar nicht miteinander integriert. Auch bei den Unternehmen, die generative KI-Use Cases einführen, der Chatbot kann oder der Bot kann in vielen Anliegen helfen, aber in vielen doch nicht. Und dann, was passiert, wenn der Kunde mit einem Mitarbeiter spricht, muss man sich doch wiederholen und man kommt wieder in diese Spirale von schlechten
Also noch
Customer
viel Luft nach
Experience.
oben.
Ja, ganz viel Luft nach oben, auf jeden
Wo
Fall.
steht
Und
ihr
vor allem
selbst
in
da? Wo
der
steht
Sache.
Genesis diesbezüglich? Auf welcher Stufe oder auf welchem Level?
Also technologisch gesehen ist Stufe 4 bis 5 bereits jetzt möglich. Das ist
Kann ich
möglich.
meine,
Ich denke,
Entschuldigung, ich meine,
die
Genesis
Unternehmen
als
müssen ein.
Unternehmen, ihr habt ja auch Anfragen von Kunden, Kundinnen über den
Ach so.
Servicekanal. Wo steht Genesis?
Ja. Genesis, ich würde sagen, steht jetzt aktuell auf der Stufe 4, wo wir immer mehr Automatisierung intern haben und vieles ist auch doch integriert zwischen den Teams, damit Marketing-Teams und Sales-Teams und Customer-Success-Teams viel mehr aligniert sind und nach ähnlichen KPIs gemessen
Okay,
werden.
cool. Ja, nun sollte Service ja möglichst persönlich und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sein, also auch personalisiert sein. Es geht darum, Kundinnen und Kunden im richtigen Moment mit relevanten Lösungen zu unterstützen. Deshalb sollte eine gute Contact-Center-Lösung in der Lage sein, Kontextinformationen zu liefern, sodass Contact-Center-Agents sofort wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da hast du ja schon was dazu gesagt und welche Anliegen bereits bestehen. Ich stelle aber fest, dass dies in den allerwenigsten Unternehmen der Fall ist. Woran mag das liegen? Einfach weil sie noch nicht genügend Geld investiert haben, weil sie noch keine Genesis-Lösung haben? Oder was ist da der Grund dafür?
Es kann mehrere Facetten haben, natürlich. Da gibt es auch keine einfache Antwort auf diese Frage. Aber häufig liegt es entweder daran, dass technologisch sind, können diese Systeme nicht miteinander sprechen, die sind nicht miteinander integriert. Oder auch die Integrationen sind nicht einfach zu bauen. Und das kann daraus entstehen, dass man hat viele alte oder veraltete On-Premise-Systeme. Man hat sozusagen Insel im Unternehmen und zwischen dieser Insel gibt es keine Brücken. Oder wenn man eine Brücke bauen muss, dann dauert es extrem viel Zeit. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges Projekt und zwar finanziell gesehen, aber auch Aufwand gesehen. Also Investition hier ist gemeint nicht nur in Geld, sondern auch in Ressourcen. Und wenn man die Infrastruktur hat, die nicht vorbereitet ist, die nicht auf offenes Ökosystem eingerichtet ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, diese Integrationen zu bauen.
Ja, ich denke.
Und zweiter Aspekt ist natürlich
Ja,
noch die
eben,
Silos
beides hat
denken.
ja.
Die Abteilung der
Das hängt miteinander
Miteinander.
zusammen.
Ja.
Genau, weil Personalisierung, die sollte abteilungsübergreifend stattfinden können. Also eigentlich müsstest du
Korrekt.
tatsächlich halt, also aus dem Callcenter oder aus der Callcenter-Lösung heraus müsstest du eine Brücke schlagen zum ERP-System, zum CRM, zu was weiß ich für verschiedene Systeme, wo du dann eben mehr erfährst über den Kunden oder die Konsumenten, die jetzt gerade anruft, auch weißt, ob da noch irgendwie offene Rechnungen sind beispielsweise oder was da sonst im Vertrieb gerade an Opportunitäten hängig sind bei dem Kunden. Aber eben das, ja, wie du sagst, das findet leider in den wenigsten Fällen statt. Und dann kann man einen personalisierten Service bieten, der halt eben Kontext oder den ganzen Kontext mit berücksichtigt.
Korrekt,
Jetzt lässt sich ja
korrekt, korrekt.
generell so ein Trend zu Self-Service-Angeboten feststellen. Kunden erwarten aber, dass ihnen schnell und unkompliziert geholfen wird, wenn sie mit Self-Service nicht weiterkommen. Wie können wir das sicherstellen?
Also der richtige Ansatz wäre ein echter Omnichannel-Ansatz. Und es gibt sehr, sehr viele Unternehmen in der Schweiz, die einen Multichannel-Ansatz haben und nicht echtes Omnichannel-Ansatz. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, bei Multikanal hat der Kunde verschiedene Kanäle zum Auswählen. Aber die Kanäle sind miteinander tatsächlich nicht integriert, die sprechen miteinander. Und wenn ich über E-Mail mit einem Mitarbeiter kommuniziere und dann eben anrufe, weil mein Anliegen doch nicht gelöst wird oder ich möchte gerne nachfragen, wo wir stehen, der Mitarbeiter am Telefon hat gar keine Ahnung von dem E-Mail-Verlauf. Und man könnte das lösen, indem dass man einfach ein Routing-Brain oder ein System hat, der diese verschiedenen Kommunikationskanäle miteinander sprechen lässt.
Ja, jetzt, ich meine, du hast es vorhin gesagt, also die Call-Volumen steigen und das hat ja sicher damit zu tun, dass eben diese Self-Service-Angebote, und da denke ich jetzt nicht an E-Mail, sondern das, was man auf Webseiten so findet, die halt einfach schlecht sind, dass die nicht gut genug sind. Ich meine, wenn ich auf eine Webseite komme und da habe ich da so im klassischen Sinn Fragen und Antworten, muss mich da durch eine Liste durcharbeiten von 25 Fragen und keine entspricht eigentlich der Frage, die ich hätte, das ärgert die Kunden ja nur. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn das so gemacht ist, dass man dann halt schnell mal erst die Telefonnummer sucht und wenn man die findet, dann anruft. Aber wenn die Self-Service-Anwendung gut gemacht wäre, dann könnte man damit wahrscheinlich schnell und unkompliziert helfen, weil letztendlich, ja, keiner will doch einfach nur anrufen, damit der mit jemandem schwatzen kann, der will einfach schnell sein Problem gelöst haben, oder nicht?
Das ist richtig. Also einerseits gibt es sehr viel nach oben, was die Qualität von Bots anbelangt, oder auch Prozesse hintenher sind nicht so richtig designt, so dass der Bot helfen kann. Nichtsdestotrotz gab es eine interessante Studie letztes Jahr, wo wir mit der Hilfe von einem unabhängigen statistischen Instituten abgefragt haben: Was wäre dein präferierter Kommunikationskanal, wenn du die Wahl hättest? Und da spannenderweise sagen die Konsumenten weltweit, dass am meistens bevorzugte Kanal ist immer noch Voice.
Also mit einem Menschen kommunizieren, meinst
Mit
du?
einem Menschen kommunizieren. Korrekt, korrekt. Ich glaube, da gibt es eine große Abhängigkeit von dem Use Case. Und da kommen wir auch zu der Essenz der Sache. Wann soll man Self-Service einsetzen und wann macht es eher Sinn, tatsächlich einen Menschen in Einsatz zu bringen, oder wo macht es mehr Sinn? Wenn ich als Kundin meine Adresse ändern muss, ich muss da nicht mit einem Menschen sprechen.
Hast da keine Empathie dafür dann?
Ja, genau. Ich habe keinen Bock darauf. Das ist mühsam für mich. Das ist auch mühsam für das Unternehmen. Und da sollten vielleicht solche Tools helfen wie Value Irritant Matrix, wo man einfach auf einem Grafik dann schaut, welcher Use Case bringt Mehrwert für den Kunden, welcher Use Case bringt Mehrwert für das Unternehmen und was ist der Aufwand. Ich glaube, wenn man ein echtes, komplexeres Anliegen hat, dann will man tatsächlich immer noch mit einem Menschen
Ja,
sprechen.
das kann sein. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon festgestellt, du hast vorhin ein Unternehmen erwähnt bei Name. Ich werde es jetzt nicht wiederholen, als ich da kürzlich anrufen musste. Und ich brauchte eigentlich eine WLAN-Lösung, die autonom funktioniert und habe dann gesagt, für meine Photovoltaikanlage. Und da fragt der Mensch dann, Entschuldigung, was ist eine Photovoltaikanlage? Dann habe ich gesagt, eine Solaranlage, und dann sagt die doch tatsächlich, wir verkaufen keine Solaranlagen. Aber in solchen Fällen würde ich lieber mit einem Bot reden, der weiß, was eine PV-Anlage oder Photovoltaik oder Solaranlage ist, und mich dann an die richtigen Leute weiterleiten. Weil ich habe auch gesagt, ich brauche eine WLAN-Lösung dafür, und ich habe die ganze Story erzählt, aber kam dann nicht weiter. Und auf der anderen Seite eben, ich habe da überhaupt nichts dagegen, mit einem, also ich persönlich jetzt mit einem Bot zu reden. Solange der mir weiterhelfen kann. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, dass man dann irgendwann, und das kann man bei diesem Unternehmen übrigens auch, dass man dann irgendwann sagen kann, ich würde gerne mit einem Menschen reden jetzt. Und dann kommt der Bot und sagt, ja, kein Problem, es wird Sie jemand zurückrufen. Und das finde ich eigentlich gut gelöst. Aber nicht alle machen das so, ja.
Absolut. Absolut. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man immer mehr Self-Service anbietet. Das wird auch von den Konsumenten erwartet. Man darf einfach nicht vergessen, dass diese Möglichkeit, mit einem Menschen zu sprechen oder zu einem Menschen das zu eskalieren, wenn nötig, das muss gegeben werden. Und ich war letztes Jahr in einer Situation bei einem Hotel in den USA, wo ich hatte ein Anliegen zu der Rechnung und auf der Webseite konnte ich nicht mal die Telefonnummer
Nein.
finden. Sie hatten sehr gutes Self-Service zum Thema, eben Zimmer buchen, Zimmer ändern. Aber mein Anliegen war ein bisschen speziell, der über die Standardprozesse hinausging. Und dann war ich ein bisschen verloren, weil ich gar nicht wusste, wie ich sie kontaktieren soll. Weil die Prozesse und die Bots oder das Self-Service-Angebot hat mein Anliegen gar
Ja, eben,
nicht
das habe ich
vorgesehen.
gemeint mit diesen 25 Fragen und Antworten, aber da steht ganz bestimmt dein Anliegen eben nicht drin.
Genau.
Und dann findest du keine
Genau,
Telefonnummer und dann
genau,
bist du
genau.
frustriert bis verärgert. und denkst, das gibt's ja gar nicht. Aber gut, das
Genau. Ja.
machen viele falsch. Was ganz anderes, bevor wir über Technologie reden werden, noch schnell zu den Menschen. Welche Art Menschen braucht man denn so neu in einer Kundenserviceabteilung?
Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Merkmal ist Empathie. Und man braucht empathische Menschen. Es gab sogar dazu eine Studie zum Thema Empathie. Welche Auswirkung hat Empathie auf Kundenzufriedenheit? Und in dieser Studie gab es zwei Fälle oder zwei Szenarien. In dem ersten Fall war das Anliegen der abgefragten Kunden gelöst und in dem zweiten Fall war das Anliegen nicht gelöst. Und die wurden befragt, ob sie die Empathie empfunden haben von den Mitarbeitern und welche war die Kundenzufriedenheit nach dieser Interaktion. Und spannenderweise im Fall, wo das Problem gelöst worden ist, natürlich, wenn die Empathie empfunden wurde, war die Kundenzufriedenheit sehr hoch. Wenn aber keine Empathie empfunden worden ist, war die Kundenzufriedenheit nur auf
Also selbst
16%.
beim gelösten Problem. Ja.
Genau, selbst beim gelösten Problem. Und beim zweiten Szenario, wo das Anliegen nicht gelöst worden ist, bei empfundener Empathie war die Kundenzufriedenheit trotzdem bei
Das ist ja
60%.
Wahnsinn. Rund viermal höher,
Genau, und
obwohl das
das.
Problem nicht gelöst wurde.
Korrekt, korrekt. Und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig Empathie in Customer Experience ist. Das ist wirklich eine sehr, sehr powerful Feature. Und das wird auch von den Mitarbeitern immer mehr erwartet oder gesucht, oder? Dass die
Ja gut, jetzt
Mitarbeiter
könnte man sagen,
empathisch
die
sind.
hätten eigentlich immer schon empathisch sein müssen, wenn sie im Kundenservice arbeiten. Aber was müssen
Korrekt,
die neu so
korrekt.
können jetzt, eben, nachdem wir viel dazugelernt haben in Bezug auf Customer Experience, in dem da Technologie eingesetzt wird, wie die von Genesys und so weiter, was müssen die neu außer Empathie noch können?
Also Sie müssen unbedingt auch mit KI umgehen und mit KI zusammenarbeiten. Das wird auch die Zukunft. Die KI ist da. Self-Service kommt und die Mitarbeiter müssen auch zusammen mit KI arbeiten können. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Skill, das auch als das erste Argument kommt. Es gab so eine Abfrage, also so eine Studie, die heißt AI and Humans in Unison, wo die Frage gestellt worden ist, was sind die wichtigsten Fähigkeiten, die Skills von den Mitarbeitern in Customer Service in der Zukunft? Und das erste war eben die Fähigkeit, mit KI zu arbeiten. Das zweite war Empathie. Genau.
Jetzt immer noch bei den Menschen. Wie hält man diese eigentlich bei Laune? Ich höre immer wieder, dass es viele, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja bei großen Unternehmen gearbeitet, dass eben viele Callcenter-Agents so einen Job ein halbes Jahr lang machen, vielleicht ein ganzes Jahr, aber dass die dann irgendwann die Schnauze voll haben, auf Deutsch gesagt, von verärgerten Kunden, Kundinnen oder Leute, die halt einfach irgendwie den ganzen Frust ablassen dann bei diesen Callcenter-Agents. Wie hält man die bei Laune, dass die eben ein bisschen länger bleiben?
Es gibt auch Technologietools, die das erlauben, und zwar zum Beispiel Gamification. Gamification in der Schweiz höre ich immer wieder, oh, das ist sehr amerikanisch. Aber Fakt ist, psychologisch, wir haben es gerne, wenn wir gemessen sind, wenn es aufgezeigt sind, wenn wir einen gewissen Fortschritt sehen. Und durch Gamification-Tools kann man die Mitarbeiter auch dazu motivieren, dass sie immer noch Spaß
Kannst du da ein
beim
Beispiel
Arbeit
machen?
haben. Ja, also zum Beispiel, man kann Punkte sammeln für gewisse auch Contact Center KPIs wie Pünktlichkeit, Average Handling Time, aber auch zum Beispiel Empathie. Man kann den Mitarbeiter aufzeigen, wo sie stehen in der Hierarchie. Und es geht darum nicht um Public Shaming sozusagen, Man kann das auch anonymisieren. Ich muss ja nicht wissen gegenüber allen meinen Kollegen, wo ich stehe, aber im Schnitt, wo ich stehe in der Hierarchie, ich glaube, das kann Menschen sehr, sehr gut motivieren, wenn sie einfach sehen, wo sie stehen.
Ja, ich kenne das. Also bei Oracle ist beispielsweise, bei Microsoft auch, war das so, dass die tatsächlich, also das sah man dann da in der Cafeteria, wer jetzt da den most happy customer hatte pro Tag, sowas in die Richtung, oder wer da viel Lob gekriegt hat von Kunden, oder eben wer die besten KPIs hatte, das wurde da wirklich öffentlich angezeigt. Und dann denke ich, ist es auch wichtig, dass man diesen Leuten eine Perspektive gibt. Und das war jetzt beispielsweise bei diesen zwei genannten Unternehmen auch so, dass die eigentlich einen Karrierepfad hatten. Also die konnten dann über quasi das Contact Center irgendwann dann in eine Pre-Sales-Organisation oder in eine Sales-Organisation reingehen über Zeit. Das Witzige war übrigens, dass da diese ganzen Callcenters in Dublin, die stehen ja alle nebeneinander. Da steht Oracle dran, da steht Microsoft dran, da steht SAP dran, etc. Und die wechseln natürlich auch hin und her, wenn sie da irgendwie 20% oder 10%, nur schon 10% mehr Salär kriegen, dann wechseln die auch ohne weiteres den Arbeitgeber.
Aber man muss mal lernen. Was ich aber spannend finde, ist, dass häufig, wenn man von Gamification spricht, ist die erste Reaktion, es ist so amerikanisch. Aber ich habe einen Kunden, und zwar Nestle, die haben auch am Anfang mit einem Vorbehalt eine Gamification, aber jetzt haben sie das implementiert und sie lieben es. Und zwar nicht in Amerika, tatsächlich nicht in Amerika, sondern in EMEA und in APAC-Region. Region, und sie finden das ganz toll, und die Agenten sagen, die Contact-Center-Agenten, wir lieben es.
Sehr schön. Jetzt eigentlich müsste man, also nachdem man die Contact-Center-Agent so weit hat, müsste man diesen Service-Gedanken in die ganze Organisation tragen, also in der ganzen Organisation verankern, eben über die Abteilungssilos hinweg, darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber wie schaffen wir das? Was müsste man da tun?
Ich glaube, ein großes Wort ist Change Management und Mindset Management von der ganzen Organisation. Das muss ja zuerst von oben kommen, und allen Mitarbeitern muss es bewusst sein, dass eben Kundenzufriedenheit hat eine Auswirkung auf Loyalität und dann auf unsere Gesamtergebnisse als Unternehmen. Also diese Service-Gedanken bei allen einzuführen, das wäre doch das erste, Change Management, weil eben wenn ein Unternehmen in Abteilung Silos denkt, ist das nicht einfach, das zu ändern. Wir als Menschen haben ungern Änderungen jeglicher Art. Und auch Change Management ist definitiv ein
Ja, aber losgehen tut es tatsächlich mit der Strategie. Ich biete ja auch Strategieberatung an, und da eben noch Kaplan Norton, Strategy Maps. Da siehst du halt diese Ursache-Wirkungskette. Da kannst du dann, wenn du das auch kommunizierst, und das muss natürlich, also die Strategie wird ja nicht nur in der Geschäftsleitung dann erarbeitet, hoffentlich, sondern eben auch kommuniziert. Und wenn du den Leuten aufzeigen kannst, eben wie diese Ursache-Wirkungskette, was da miteinander zusammenhängt und wer da welchen Beitrag leisten kann, in seinem Silo vielleicht, Abteilungssilo, dann führt das schon dazu, dass die Organisation sich ändert, dass ihr Mindset ändert, dass das Verhalten der Leute ändert.
Das ist so, wenn man einen Business Case einmal gebaut hat, um das aufzuzeigen. Ich habe ein Beispiel von einem großen Versicherungskunden. Sie haben Genesys Cloud implementiert, aber zwar nicht nur als Contact Center Plattform, sondern als strategische Plattform. Und was Spannende war, ist, dass ja ursprünglich haben sie auch diese operative KPIs verbessert. Average Handling Time haben sie um 22% gesunken. Sie haben First Call Resolution verbessert um 25%. Aber dann auch erst nach 1-2 Jahren haben sie dann auch längerfristig die anderen KPIs angeschaut. Und da haben sie Customer Satisfaction verbessert um 77% und Employee Satisfaction um 150%, und dann auch die Sales-Resultate haben sich verbessert.
Eben, die verbessern sich dann wie von alleine, ja, wenn alles anders geht.
Genau. Man muss aber das zuerst benchmarken und messen. und dann aufzeigen
Ja,
und
eben
darüber
aufzeigen,
sprechen.
genau.
Und erst dann können,
Aufzeigen und
ja,
die
genau.
Leute dazu, wie sagt man, Awareness schaffen. Und auf der anderen Seite eben dann allenfalls halt auch Leute ausbilden. Also hin und wieder braucht es dann halt auch zusätzliche Schulung, Trainings etc., damit die Leute dann in der Lage sind, eben ihren Beitrag leisten zu können. Jetzt zur
Korrekt.
Technologie, obwohl ich natürlich weiß, dass es, sagen wir, also ich bin ein technologieaffiner Mensch, aber trotzdem, es braucht natürlich oft erst ein Re-Engineering der Prozesse, bevor man dann einfach irgendwie hier und da ein bisschen Technologie dazu kauft. Aber welche Technologien haben deiner Meinung nach Priorität im Kundenservice?
Also im Moment gibt es sehr viele, und das sehen wir auch in den Ausschreibungen, in den gewissen Ausschreibungen, wo wir teilnehmen. Es gibt einen sehr großen Fokus auf generative KI, also die Möglichkeit, generative KI-Use Cases einzusetzen, und dann auch Technologien, die eine Integration erlauben, das offenes Ökosystem begrüßen. Das sind die Prioritäten, die man sieht, weil dank diesen zwei Aspekten kann man tatsächlich etwas ändern. Also einerseits verschiedene Systeme, die bestehenden Systeme miteinander reden zu lassen. Andererseits generative KI ist da und es gibt ja sehr viele Use Cases für
Ja,
Customer Service.
welche dann? Also nenn doch ein paar. Also generative KI ist ja ein weiter Begriff, aber nenn doch ein paar Use Cases jetzt für Customer Service.
Klar.
Also die man eben, sagen wir, prioritär angehen sollte.
Also die Technologie von Agent Assist zum Beispiel ist das eine. Agent Assist, Copilot, je nachdem, wie man das nennt. Bei Genesys haben wir Genesys Copilot. Das ist ein Tool, der den Mitarbeitern wie Knowledge Articles in Echtzeit hervorruft und eine Antwort sofort vorschlägt. Wir haben zum Beispiel bei einem Kunden in der Schweiz das Average Handling Time um 73% verbessert
Also das
durch
heißt,
diesen Tool.
Entschuldigung schnell, damit die Leute das auch verstehen dann. Das heißt, die KI, die generative, flüstert dir quasi ein, als Callcenter Agent, flüstert dir quasi ein, wie das Problem gelöst werden könnte, aufgrund einer Wissensdatenbank, wo all die Informationen hinterlegt sind.
Korrekt. Korrekt, korrekt. Der Kunde fragt, also zum Beispiel, meine Kaffeemaschine ist kaputt und oder mein Kaffee riecht komisch, wenn ich den Kaffee mache. Und der Contact-Center-Agent bekommt sofort vorgeschlagene Antwort, was soll ich noch abfragen? Was ist die Tipp der Maschine? Haben Sie diese und diese Kapsel verwendet dafür? Um zuerst identifizieren alle
Problem
Schritte,
angrenzen.
qualifizieren, Problem. Genau. Und dann eine Antwort geben. Das ist das eine Use Case. Weitere Use Case von KI, und zwar nicht nur generative KI, sondern KI allgemein, ist das sogenannte zum prädiktive Routing. Prädiktives Routing ist eine KI-basierte Schicht von Routing über die Skills hinaus. Da kannst du dir vorstellen, in jedem Contact-Center haben Mitarbeiter Skills. Und zum Beispiel Daniel hat ein Skill von Sales. Und dann, wenn ein Kunde anruft, der, sagen wir mal, low-hanging fruit ist, also der Kunde kauft immer Zusatzleistungen, und der anruft, dann sollte man normalerweise diesen Kunden zu Daniel routen. Aber stell dir vor, dass das System anerkennt aus Patterns und aus Daten, aus historischen Daten, dass jeden Montag nach dem Mittagessen hat Daniel eine Food-Coma. Und gerade in diesem Moment macht es vielleicht nicht super Sinn, diesen Kunden zu Daniel zu routen. Und das macht eben prädiktives Routing. Also abgesehen von den Skills und Verfügbarkeiten und Sprachen, gibt es noch zusätzliche KI-Schicht darüber, welche schaut auf zusätzliche 120 Faktoren, die ein Mensch nicht merken kann oder nicht wahrnehmen kann. Und basierend auf dem können wir auch Average Handling Time verbessern um 20%. Und dann ein drittes sehr populäres Use Case ist natürlich Virtual Agent, also Self-Service und virtuelle Agenten, die in parallel zu den echten Menschen arbeiten. Das ist auch etwas, das wir letztens lanciert haben, und zwar die AI Studio von Genesys, wo man diese virtuelle Agenten bauen kann.
Gut, jetzt hast du drei Beispiele genannt für generative KI. Und ich habe kürzlich in einer Studie von Accenture Song gelesen, dass während 61% der befragten Führungskräfte glauben, dass sie mit Technologien wie generative KI einen echten Mehrwert im Service bieten, nehmen nur 18% der Kundinnen und Kunden dies tatsächlich als Verbesserung wahr. Woran mag das liegen?
Genau, und das haben wir auch gesehen bei im Jahr 22 hat Klarna eine große Announcement gemacht, dass sie 10% der gesamten Workforce gehen lassen werden, wegen oder dank, je nachdem, wie man das betrachtet, generativen KI. Und dann haben sie die Lösung eingeführt, und ich war damals mit sehr vielen Kunden in Dialog. Wir waren sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird. Und in diesem Jahr, Fast Forward 25, hat Klarna festgestellt, dass obwohl die operative KPIs wie Average Handling Time, Average Speed of Answer sich verbessert haben, das Customer Experience und Customer Satisfaction haben gelitten, und jetzt stellen sie
Ja.
wieder ein.
Ja, Accenture Song hat eigentlich auch die Antwort gleich in der Studie geliefert. Die sagen nämlich, das liegt oft daran, dass KI und Automatisierung vor allem zur Effizienzsteigerung eingesetzt wird, was du jetzt auch gerade hast. Und das häufig in Form von Chatbots, die letztlich nur Fragen und Antworten ersetzen, also FAQs, aber keine echte Lösung bieten. Und so KI meist nur in einzelnen Bereichen implementiert, statt abteilungsübergreifend entlang der gesamten Customer Journey zu wirken. Also auch in dieser Studie. Gut. Ja,
Sehr
jetzt
spannend.
so eine Service-Interaktion, und wir müssen langsam auf die Zeit achten, aber so eine Service-Interaktion bietet ja eigentlich immer auch eine Chance. Und ich glaube, eben diese Chance kann man ja vielleicht eher besser nutzen, wenn da ein Mensch am anderen Ende sitzt und mit dir spricht, als wenn da eben eine KI sitzt. Oder was würdest du da empfehlen?
Ich glaube, das ist, da kommen wir wieder zum Thema Use Case. Was von Use Case ist das? Bietet dieses oder bereitet dieses Anliegen einen Schmerz oder ein unnötiges Aufwand für beides Kunden und für den Mitarbeiter? Es gibt keine einzige Antwort. Das ist wirklich sehr abhängig von dem Use Case. Wichtig ist, dass man immer wieder die Möglichkeit den Kunden gibt, zu einem Menschen zu eskalieren, von einem KI-Agenten. KI-Agent kann sicher vieles helfen und Effizienzen können gesteigert werden in dem Unternehmen. Aber wie gesagt, manchmal gibt es so viele Anliegen, die über den Standardprozess hinausgehen, dass man diese Möglichkeit haben muss, doch mit
Aber
einem
müsste
Menschen
es nicht auch
selbst.
so sein, dass die KI dann feststellt, ui, da gibt es irgendwie so ein Upsell oder Cross-Sell-Potenzial und dass dann hier irgendwie jemand eingreift und
Absolut. Absolut. Also das kannst du mit einem Agentic AI, also in Genesis-Lösung kannst du das wie, wenn du einen virtuellen Agenten baust, kannst du das wie steuern. Also da merke mal von Agentic AI oder von AI Studio von Genesis ist, dass es kombiniert generatives KI mit diesen regelbasierten KI. Weil beide haben ihre
Ja,
Stärke
klar.
und ihre Schwächen natürlich. Generatives KI erlaubt es, dass der virtuelle Agent sehr menschlich spricht. Er antwortet nicht immer mit dem gleichen Satz. Er antwortet auch auf die Fragen, die nicht immer gleichgestellt werden von den Kunden. Aber andererseits muss man die Prozesse von Unternehmen betrachten und diese Regel irgendwie einspielen. Sonst the bot goes places. Und AI Studio erlaubt eben diese Regel einzubauen und gleichzeitig generative KI Antworten zu erlauben.
Also das heißt, die KI würde dann etwas vorschlagen, wenn sie bestimmte Signale kriegt. Also wenn jetzt ein Signal kommt von mir, dass ich da durchaus bereit wäre, ein bisschen mehr Geld auszugeben für einen besseren Service oder für ein besseres Produkt, dann würde die KI gleich das Produkt oder den Service vorschlagen.
Genau, genau. Und das ist ein tolles Use Case, einerseits für Upsells, wie du richtig gesagt hast, andererseits zum Einhaltung von Ethik, Compliance, gewisse gesetzliche Vorgaben. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel ein Unfall bei, wenn ich im Fall eines Unfalls meine Versicherung anrufe. Einerseits wollen wir als Unternehmen empathisch wirken. Es tut mir leid, dass Sie Unfall gehabt haben. Sind Sie verletzt? Andererseits gibt es verschiedene gesetzliche Vorgaben, die unbedingt eingehalten werden müssen. Also ein agentischer KI von Genesis mit der Hilfe von KI Studio kannst du da wie die Regel einspielen. Zum Beispiel frage mal, ob die Polizei angerufen worden ist. Oder frage mal, ob ob es Verletzte gibt. Und das hält den Versicherungsunternehmen so gesetzlich geschützt zu werden, weil die Compliance-Regeln eingehalten werden. Und andererseits ist der Bot doch empathisch und spricht ein bisschen menschlicher als ein regelbasierter Bot.
Wo stehen wir eigentlich heute mit Predictive Service?
Predictive Service auf dem Markt, wenn man da so und die Unternehmen anschaut, da gibt es noch sehr viel Potenzial nach oben. Also technologisch gesehen ist das sehr, sehr möglich. Tatsächlich zum Beispiel durch Journey Management Tools. Das ist auch ein Tool innerhalb von Genesis Cloud, der erlaubt dir visualisieren, wie der ganze Customer Journey aussieht und es hilft zu die Root Causes von den Problemen zu interpretieren und analysieren und auch proaktiv den Kunden kontaktieren. Aber was der Reifegrad von Unternehmen anbelangt, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben.
Okay, jetzt, du hast es vorhin kurz erwähnt, gesetzliche Vorgaben, Governance, Regulation etc. Ihr habt ja mit Genesis Cloud AI Studio, habt ihr ein Tool, das eigentlich die Entwicklung und Steuerung teilautonomer virtueller Agenten ohne Programmierkenntnisse erlaubt? Und wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch so, dass diese dann eben irgendwie all diese Vorgaben, gesetzlichen Vorgaben, Governance etc., dass das alles mit berücksichtigt ist. Also dass man da über dieses Tool Genesis Cloud AI Studio eben diese Agenten entwickeln kann, ohne dass man Gefahr läuft, dass da etwas schief geht dann.
Genau, also das ist eben dieser Zusammenspiel zwischen generative KI und regelbasierte KI, die interne Prozesse von dem Unternehmen abbilden kann. Also wenn du aus regulierten Sektor kommst und du hast diese gewisse Regel, wie zum Beispiel in dem Fall von Versicherung, du kannst diese interne Prozesse und interne Regel einbauen, wenn du einen virtuellen Assistent baust.
Das heißt, die KI-Agenten, die sind dann eigentlich fast noch ein bisschen auf der sichereren Seite als die Mitarbeiter, die vielleicht nicht alle diese Regeln und Richtlinien kennen.
Absolut. Einerseits, ja, genau. Die sind wie so gebrieft, dass sie alle Regeln einhalten. Andererseits natürlich mit dem Genesis Copilot-Funktionalität kannst du auch die Mitarbeiter entsprechend briefen mit diesen mit den Vorschlägen und mit den Anweisungen. Jetzt frag unbedingt, ob die Polizei angerufen worden ist. Also falls der Mensch dann am
Ihr habt dazu meines Wissens auch ein eigenes LLM entwickelt, ja, ein Large Language Model.
Das ist korrekt. Wir haben bei Genesis unser eigenes Large Language Model und das dient auch dazu, dass wenn der Kunde Genesis Cloud als Produkt wenn Genesis Cloud als Produkt genehmigt ist und es ist eine genehmigte Plattform, es dient dazu, dass Large Language Model, es ist auch unsere, es ist Teil des Plattforms, der Genesis Cloud Plattform, somit sind keine weitere Bewertung aus Security, aus Governance-Seite nötig. Nichtsdestotrotz ist Genesis Cloud auch eine Open, wir haben ein Open Ecosystem Approach, und wenn der Kunde mit anderen Large Language Models arbeitet und das ist eine strategische Entscheidung von ihnen und sie wollen bei diesen anderen Large Language Models bleiben, das kannst du auch an Genesis Cloud ganz leicht anwenden.
Ja, sehr schön. Jetzt, nachdem wir auch von Menschen gesprochen haben, die Frage, wird Agentic AI heutige Callcenter-Agenten alle ersetzen?
Ich glaube nicht, nicht komplett. Also ja, viele Use Cases werden von Self-Service bedient. Der Trend geht klar dahin, aber komplett ersetzen und komplett ersetzt werden Menschen.
Aber es ist Tatsache,
das haben wir beim Klarna, bei Klarna Beispiel haben wir das
gesehen. Ja, eben, die sind jetzt vielleicht der Zeit schon ein bisschen voraus, im Gegensatz zu anderen, die tatsächlich noch abbauen. Also ich lese da immer wieder, dass verschiedene Firmen halt im Bereich Customer Service wirklich Leute einsparen jetzt.
Ja, also einerseits geht es da um Einsparen, andererseits um Repurposen. Das Ziel ist auch nicht, alle Menschen auf die Straße zu stellen, sondern wie kann ich die Menschen schulen, sodass sie mit KI besser, effizienter, mit mehr Purpose zu arbeiten, als die Menschen einfach ersetzen.
Ja gut, also dann zu meiner Frage zum Schluss. Wohin geht die Reise bei Genesis? Welche Ankündigungen werden wir als nächstes sehen?
Also was wird angekündigt in der Zukunft, das darf ich noch nicht verraten. Aber die letzten sehr spannende Ankündigungen, da ging es zum Beispiel um Supervisor Copilot, also im Thema Quality Management. Aktuell macht man bei vielen Unternehmen immer noch manuelles Quality Management. Das kann automatisiert werden, also bereits jetzt. Das ist auch available, verfügbar auf der Plattform. Man kann eben so einen KI-Supervisoren haben, der Qualität bewertet. Und zwar inklusive zum Beispiel, ob der Mitarbeiter empathisch war oder was war das Thema von der Interaktion, war die Interaktion positiv oder negativ, was waren die Topics von der Interaktion. Das war das Erste. Das zweite sehr wichtige Announcement war, am 31. Juli hat Genesis angekündigt, die neue Finanzierungsrunde von 1,5 Milliarden an der beide Salesforce und ServiceNow sich beteiligt haben, zur Hälfte. Und das zeigt auch unsere Bereitschaft in die gemeinsame Entwicklung mit den marktführenden CRM-Anbieter und Workflow, Customer Workflows-Anbieter in die Richtung eben Integration, native Interaktion, gemeinsames Produkt, welches erlaubt, beide Plattformen miteinander
ja, sehr schön. Also das heißt, in Zukunft, wenn ich jetzt ein Callcenter Agent wäre, würde mir die KI zuhören und würde mich dann irgendwie briefen über, wie gut das dieses Gespräch war mit dem Kunden, während dem früher halt der Chef vielleicht reingehört hat, macht das heute alles die KI.
Genau, das kann die KI machen und der Mensch kann dann die KI noch nachprüfen, ob das richtig ist. Also der Mensch verschwindet, muss ja auch nicht verschwinden komplett aus diesem Prozess, aber KI kann sehr, sehr vieles erleichtern. Denn im Moment in vielen Unternehmen sehen wir, dass die Supervisoren einfach willkürlich 5 Interaktionen pro Mitarbeiter pro Monat abhören müssen. Und was diese Interaktion betraf, war sie positiv oder negativ, das weiß ich so nicht. Ich klicke einfach und ich höre ab. Und die KI aktuell kann einfach sagen, okay, so und so viele Interaktionen von diesen Mitarbeitern waren negativ und so viele waren negativ und der Mitarbeiter hat sie in eine positive Interaktion umgewandelt. Ich möchte das zuhören, um zu schauen, was können andere Mitarbeiter von diesem Mitarbeiter lernen und was war
die Beste. Ja, das ist durchaus positiv für die Agenten, wenn sie nicht eben vom Chef oder der Chefin überwacht werden, sondern von einer KI. Mhm. Ja, schönes Schlusswort, Monika. Mhm. Vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten und abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Vernetzen Sie sich mit mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.